Musiker müsste man sein, der coolste Job der Welt, geliebt und von den Fans auf Händen getragen, jeden Abend fette Party und Arbeit. Das heißt für Musiker ja nur, dass sie das tun, was sie sowieso gerne machen.
Das Musikbusiness hat ein Mental Health Problem. Wir sehen es selber in den Zahlen, ich sehe es in meiner Praxis. Die Stressoren und die Belastungen sind so exorbitant, sei es Geld, sei es Feedback, sei es Öffentlichkeit, sei es soziale Medien, sei es Corona jetzt noch dazu.
Musiker sein, ein aufregendes Jet-Set-Leben, heute hier, morgen dort, mal eben einen neuen Song auf Tour schreiben. Das Geld türmt sich zu Hause auf dem Konto, die Frauen und Männer liegen einem zu Füßen.
Wir sehen es überall aufpoppen. Wir sehen die sehr bekannten Beispiele, Avicii, Amy Winehouse, jetzt die neuen Todesfälle von sehr jungen Rappern, die an Überdosen sterben.
Musiker sein, mit einem Liedchen auf den Lippen durchs Leben wandeln, mit Vollgas gegen die Wand fahren, an der Öffentlichkeit zerbrechen, finanziell vollkommen ausbrennen, Stress, Angst, Depression.
Es gibt Forschung darüber, ob Musikerinnen und Musiker, die also erfolgreich waren, ob die nun länger leben oder kürzer leben. Es ist rausgekommen, dass die kürzer leben. Fun Fact, der gar nicht so funny ist, Solo-Musiker sterben noch ein bisschen früher als Leute, die in Bands spielen oder mit anderen Leuten unterwegs sind.
Wir müssen reden über ein schiefes Bild, das in der Öffentlichkeit über den Beruf des Musikers vorherrscht, über ein einzigartiges und kompliziertes Arbeitsumfeld, über die Gefahren der Live-Situation, die finanziellen Schieflagen, die veränderten Arbeitsrealitäten durch die Digitalisierung und darüber, dass bei der größten Studie, die bisher zur psychischen Gesundheit von Musikern gemacht wurde, erschreckende Ergebnisse herausgekommen sind. 71,1% der befragten Musiker haben angegeben, schon mal unter Angstzuständen gelitten zu haben, 68,5% unter Depressionen, also mehr als 2 von 3 Musikern.
A state of emergency. Warum Musiker an ihrem Job zerbrechen können. Ein Feature von Jakob Bauer.
Die Ergebnisse der Studie kann ich aus meiner Praxis tatsächlich auch bestätigen. Also es gibt unter den Kreativen anscheinend wirklich mehr Ängstlichkeit und Depression. Das sehe ich. Die Ergebnisse in der Studie waren ja exorbitant hoch. Man muss dabei aber auch sagen, dass es sich natürlich bei der Studie um Selbstauskünfte handelt und keine Diagnosen, die von Fachpersonal sozusagen gestellt wurde.
Franziska Koletzki-Lauter, die Diplompsychologin und Musikerin, ist eine der Gründerinnen des deutschen Mental Health in Music Verbands in Berlin. Die Organisation hilft psychisch kranken Musikerinnen und Musikern und will dem Thema psychische Gesundheit in der Musikbranche mehr Öffentlichkeit geben.
Ganz knallharte Studien, wenn man sich wirklich anguckt, sind Kreative mehr belastet von Depressionen und Ängsten. Die haben herausgefunden, eigentlich sind die Kreativen gar nicht so sehr betroffen. Allerdings eine psychische Erkrankung poppt bei denen etwas auf, und zwar die sogenannte manische Depression. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine Veranlagung. Und deshalb kann man ja dann immer fragen, ja, ist das jetzt Anlage? Anscheinend nicht, sondern was ist es dann? Umfeld. Oder Umwelt, Arbeitsbedingungen und so weiter.
Das Arbeitsumfeld ist auch ein großes Thema in der Studie Can Music Make You Sick, die die beiden Wissenschaftler, Branchenkenner und Unidozenten Sally Ann Gross und George Musgrave 2016 und 2017 mit über 2000 Musikerinnen und Musikern im Vereinigten Königreich gemacht haben. Nochmal zur Erinnerung, 68,5% der Teilnehmer hatten da gesagt, sie hätten schon mal mit Depressionen zu tun gehabt. Ihre Interpretation der Ergebnisse haben Gross und Musgrave im gleichnamigen Buch Can Music Make You Sick Ende 2020 veröffentlicht. Ein Problem, viele Menschen erkennen Musikmachen gar nicht als Arbeit an, sagt Sally Ann Gross.
Wir hatten einige negative Reaktionen auf unsere Studie, die waren in der Art, oh, haltet die Klappe, wir wollen nichts von den Musikern hören, hört auf rumzuheulen. Wir machen diese Arbeit allerdings, weil wir der Meinung sind, wir müssen zuhören. Weil was die Musiker zu sagen haben, betrifft unser aller Zusammenleben. Musik ist ein Teil unserer Lebensqualität. Und es ist interessant, dass es anscheinend ganz normal ist, Musiker einfach auszublenden, als würden sie nicht zählen.
Also hören wir zu. Für diese Sendung habe ich mich mit 5 Musikerinnen und Musikern getroffen und mit ihnen über ihren Arbeitsalltag gesprochen und wie sie versuchen, die mentalen Fallstricke zu umgehen, die in diesem Beruf ganz besonders präsent sind.
Steckbrief Tobias Bamborschke ist Sänger und Texter bei der Band Isolation Berlin, lebt von der Musik seit 2016. Spotify-Klick-Rekord 2.050.000 für Alles Grau.
Ja, diese Konsequenz zu entwickeln, diesen Weg zu gehen, der wirklich schwer ist, das ist nicht nur kurz auf der Bühne rumhampeln oder ein paar Songs spielen und dabei Bier zu trinken, zu schreiben. Es ist eine unfassbare Arbeit, ein unfassbares Durchhaltevermögen und unfassbar, wie auch schon gesagt, psychische Belastung.
Alles grau in grau. Alles kalt, kalt, kalt.
Steckbrief Roland Meyer de Voltaire ist Sänger und Produzent des Einmann-Projekts Schwarz. War früher Kopf der Indie-Band Voltaire. Lebt von der Musik seit 2013. Spotify-Klick-Rekord 1.415.000 für Home.
Ich habe das dann ein paar Mal gehabt, dass ich von so einer längeren Tourphase nach Hause gekommen bin und dann saß ich zu Hause und habe eine Panikattacke bekommen, habe gedacht, ich krieg keine Luft mehr und habe Herzrasen bekommen.
Steckbrief Gewalt sind Helen Hänfling, Patrick Wagner und Jasmin Rilke. Leben von der Musik nur zum Teil. Spotify-Klick-Rekord 36.000 für Deutsch.
Ich kann halt einfach nie dann irgendjemandem erzählen, ich habe mein Tagwerk erledigt. Weil das ist es, so ist es halt einfach nicht. Es sind halt immer Sachen, die man anfängt und die bleiben dann einfach offen irgendwie. So, man kann nie sagen, ich habe jetzt was erledigt.
Bei Geburt ein Arschloch.
If you're not being paid, how is it work? Vom Wert der Arbeit.
Der Plan, seine eigene Kreativität zu monetarisieren, ist ein sehr, sehr risikoreicher Plan. Man nennt das in der Psychologie eine High-Risk, High-Reward-Situation. Also ich gehe ein hohes Risiko ein, wie beim Glücksspiel, beim Lottospielen sozusagen. Aber wenn das klappt, dass ich mit meiner musikalischen Karriere irgendwie durchstarte, dann ist der Gewinn super hoch. Aber das sind 1%, wahrscheinlich noch weniger. Der Rest schafft das nicht.
Dass ein Musiker oder eine Band, die im Sommer auf den großen Festivals in Deutschland spielt, für die nächsten Jahre ausgesorgt hat, ist ein Trugschluss. Die finanzielle Situation von Künstlern ist, wenn sie denn nicht ganz oben in anderen Sphären schweben, immer ein Kampf. Und da gibt's ja auch noch dieses kleine Problem namens Streaming, das alle traditionellen Vermarktungsmodelle mit Schmackes über den Haufen geworfen hat.
Deichkind hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, danke für die Klicks, dafür können wir uns nichts kaufen.
Aber was ist meine Arbeit eigentlich wert, wenn ich nicht oder nur schlecht dafür bezahlt werde? In ihrem Buch Can Music Make You Sick beschreiben Sally Ann Gross und George Musgrave ihr Gespräch mit einem der Studienteilnehmer. Ein Dubstep-Produzent aus London, der erzählt:
Die Haltung der Leute gegenüber uns Musikern ist ziemlich beschissen. Sie fragen, machst du immer noch dein kleines Musikding? Ja. Machst du immer noch dein kleines Bankending?
George Musgrave.
That example, we sort of refer to it as this being like a definitional existential crisis.
Dieses Beispiel definiert eine existenzielle Krise. Dieser Gedanke, wenn man mit seiner Arbeit kein Geld verdient, kann man sie dann sinnvollerweise als Job oder Karriere bezeichnen? Da gibt's noch ein anderes Beispiel aus der Studie. Eine Künstlerin hat erzählt, ich bin letzte Woche beim Glastonbury Festival aufgetreten, aber ich glaube, ich sollte in der Öffentlichkeit lieber sagen, dass ich bei Boots arbeite. Das ist eine Apothekenkette, weil das irgendwie angemessener klingt.
Maybe it's more valid.
Diese Anekdoten zeigen eine Schieflage in der öffentlichen Wahrnehmung. Was die Musiker an Arbeit tun, wird oft nicht als richtige Arbeit wahrgenommen. Woher kommt diese Schieflage? Franziska Kolecki-Lauter.
Die Medien haben ja seit Jahren und Jahrzehnten daran gearbeitet, das Image von bekannten MusikerInnen so aufzubauen, dass es denen super gut geht. Denn für den Rest interessiert sich eigentlich nicht wirklich jemand. Also, im Musikbusiness ist es so, wenn man auf der Bühne steht, dass 1% Bühne ausmacht und 99% Reise, Aufbau, Warten, Soundcheck, Langeweile im Hotel, einchecken, bla 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 bla. Also 1% wird sozusagen unter eine große Lupe gesetzt und das ist auch sinnvoll, denn Musikindustrie bedeutet Unterhaltungsindustrie. Niemand interessiert sich dafür, dass der Flug 5 Stunden Verspätung hatte und man einfach super schlecht gelaunt am Flughafen saß. So, das macht auch Sinn sozusagen, aber es ist natürlich eine Fehlperzeption entstanden, generell über den Beruf des Künstlers.
Dieses schiefe Bild vom Beruf des Künstlers, der ja nur sein chilliges High-Life-Leben führt, hat sich in unseren Hirnen eingebrannt, sowohl im persönlichen Umfeld als auch im größeren gesellschaftlichen Kontext. Bevor Tobias Bamborschke von der Arbeit mit seiner Band Isolation Berlin leben konnte, war er, wie so viele Musiker, auf Hartz IV angewiesen.
Was man da einfach von diesem Jobcenter einen Druck bekommt, das ist so krass. Ich habe mit so vielen Leuten darüber geredet, so vielen anderen Künstlern. Und das ist so ein Psychoterror, den man da, also man wird ständig, man kriegt ständig Einladungen, man wird ständig fertig gemacht, man kriegt unmögliche Jobangebote. Nur um einen irgendwie rauszuekeln. Dann wird man in seltsame Künstlermaßnahmen gesteckt, die überhaupt nichts mit dem Beruf zu tun haben, den man ausübt. Ich war bei einer Künstlermaßnahme. Man sitzt dann in so einem Raum, jeden Morgen muss man dann da hinfahren. Und dann muss man Bewerbungen schreiben für Regalauffülljobs bei Obi oder so. Schien mir komplette Schikane zu sein. Das war komplett absurd.
Wenn du mich suchst, du findest mich am Pfandflaschenautomat. Da hol ich mir zurück, was mir gehört. Und ich schwöre dir, ich schlage heute ein paar Fressen ein, wenn mich noch einmal jemand dabei stört.
Kulturelle Arbeit, so legt es die Jobcenter-Anekdote von Tobias Bamborschke nahe, hat keinen Wert, solange keine finanzielle Wertschöpfung damit zusammenhängt. Den Musikern treiben wir dieses Lotterleben schon aus. So wirkt das. Wir haben Wichtigeres zu tun, können wir uns nicht mal um die drängenderen Sachen kümmern? Solche Kommentare waren auch häufig während der Corona-Pandemie zu lesen und zu hören, wenn es um die Unterstützung für die Kultur ging. Die Band Gewalt findet das nicht cool.
Was soll denn das Wichtigere sein? Das würde mich jetzt so generell wirklich mal interessieren. Ist es jetzt einem Flughafen, die Eröffnung oder Lufthansa zu unterstützen?
Oder Autos bauen, die keiner braucht.
Weil das frage ich mich jetzt halt wirklich.
Also wenn du einfach mal überlegst, kein Mensch braucht Autos. Es gibt so viele Autos. Es gibt noch mehr Autos als Musiker. Jeder, der sich ein neues Auto kauft, ist komplett krank.
Ja.
Und dem gegenüber ist natürlich irgendjemand, der in einem beschissenen U-Bahnhof steht und beschissen Blowing in the Wind spielt, im Vergleich zu jemandem, der ein Auto baut, wirklich 10-mal mehr wert. Weil er für einen Moment irgendjemand glücklich macht. Das sehe ich schon so.
Unser Blick geht zurück.
Patrick Wagner von der Band Gewalt, der da gerade etwas pikiert, den Wert von Autos und Kultur gegenübergestellt hat, war lange im großen Musikbusiness tätig. Er war mit seiner Band Surrogat in den 90er und Nullerjahren ziemlich erfolgreich, hat dann sein eigenes Label gegründet und bei Universal gearbeitet. 80 Stunden die Woche rangeklotzt, Verantwortung für 60 Leute gehabt, 300 Mails am Tag bearbeitet, am Ende eine kaputte Ehe und 70.000 Euro Schulden. Dann hat er die Reißleine gezogen, 5 Jahre lang die Decke angestarrt und gar nichts mehr gemacht, wie er es formuliert.
Was denn? Was ist denn? Was willst du denn von mir?
Die Band Gewalt mit Jasmin Rilke und Helen Henfling ist für ihn ein Versuch, außerhalb der klassischen Strukturen des Musikbusiness Kunst zu machen und sich von dem klassischen Gedanken von Arbeit loszulösen.
Also ich kann da nur James, den Fußballspieler aus Kolumbien, zitieren, der gemeint hat, was ist denn mit diesen Deutschen los? Denen geht's total gut und sie arbeiten nur? Und wenn sie nicht arbeiten, reden sie übers Arbeit. Alles definiert sich über Arbeit. Und wir mit Gewalt haben uns da rausgezogen. Nein, das ist keine Arbeit. Vielleicht verdienen wir sogar Geld. Aber selbst wenn wir Geld verdienen, ist es für uns keine Arbeit. Weil wir dieses Prinzip total schwachsinnig finden. Ja, wenn wir 40 Stunden die Woche an Gewalt arbeiten und die Ergebnisse erzielen, kommerziell oder welcher Natur auch immer, dann ist das ein Wert. Und dieser Gedanke, der ist so falsch und so krank. Also kurz, ich glaube halt einfach in diesem Grundgedanken, dass die Musiker denken, ja, jetzt ist es doch mein Job und den muss ich jetzt erfüllen. Darin liegt ganz viel Depression schon vorgelagert.
Über alltägliche Arbeitsbelastungen von Musikerinnen und Musikern geht es in diesem Feature. A State of Emergency, warum Musiker an ihrem Job zerbrechen können. Aber Moment mal, wenn das alles so schlimm ist, warum machen die denn dann eigentlich alle Musik? Die schönen Seiten gibt's natürlich auch zuhauf. Tobias Bamborschke zum Beispiel hat erst aus einer Depression heraus angefangen, Musik zu machen. Und trotz allem geht es ihm, wie er sagt, jetzt so gut wie lange nicht.
In diesem Beruf macht Leid einen Sinn. Der Beruf des Musikers, des Texters, des Künstlers ist der einzige Beruf, in dem man diese Schwäche, die man hat, wenn man psychische Probleme hat, ein Motor sein kann.
Gleichzeitig, und jetzt müssen wir noch mal etwas genauer in das Buch von Sally Ann Gross und George Musgrave schauen, gibt es so viele Musiker wie noch nie.
If everybody's talking, how can anyone be heard? Das Problem mit dem Überfluss.
In Deutschland gibt es mehr als 10.000 professionelle Rock- und Popmusikerinnen und Musiker. Dazu kommt eine Vielzahl von Halbprofessionellen und Amateuren. 2017 zählt das Statistische Bundesamt über 2 Millionen sogenannter organisierter Laienmusiker, die sich also in Bands, Gruppen oder Verbänden zusammengetan haben. Und es werden immer mehr. Nicht nur hierzulande. Sally Ann Gross, die auch als Musikmanagerin tätig ist, beobachtet diese Entwicklung der letzten 20 Jahre mit Sorge.
I mean, in that time, like pre-2006.
So um 2006 war ich auf vielen Musikkonferenzen und da gab es diese Typen, die sagten, yeah, du kannst deine eigene Plattenfirma sein und du kannst dies und das machen. Und ich habe mir gedacht, verstehen diese Leute nicht die einfachsten Grundlagen von Angebot und Nachfrage? Ich meine, klar, jeder kann Musik machen und seine eigene Plattenfirma sein. Aber du kannst halt nicht davon ausgehen, dass jemand deine Musik kauft. Aber überall, wo man damals unterwegs war, MySpace war dafür auch so ein Urknall, überall, wo man hinging, waren da die Leute, die zu einem sagten, du kannst das schaffen, die Zeit der Plattenfirmen ist vorbei. Aber als wir mit unseren Forschungen angefangen haben, hat man trotz all diesem Zeug immer noch die Macht der weltweiten Musikindustrie gespürt. Da war die Explosion von Daten, die Explosion von Technologie, die Explosion der Plattformen, Mixcloud, Soundcloud und so weiter. Und wir haben dann versucht, unseren Studenten zu sagen, wartet mal kurz, das kann man unterschiedlich deuten. Denn was die, wie wir sie nennen, Technopositivisten völlig außer Acht gelassen haben, ist zu überlegen, wie sich diese veränderte Grundstimmung auf unseren psychischen und emotionalen Zustand auswirkt.
Diese Entwicklung hängt natürlich mit dem Aufkommen des Internets zusammen. Plötzlich war Musik überall. Die ganze Bibliothek fernöstlicher Jazzmusik, ein Mausklick entfernt. Die unglaublich seltene Platte von Künstler XY, plötzlich auf YouTube. Sally Ann Gross kann dem nicht nur Positives abgewinnen. Ihre Beobachtungen hat sie in dem Aufsatz The State of Emergency, also grob übersetzt Ausnahmezustand, zusammengefasst.
Where I imagined this period of where there was music just flooding in from everywhere.
In meinem Kopf hatte ich so ein Bild von einem Moment in der Zeit, in dem die Musik von überall hereinströmt, wie ein Tsunami. Und alle Musiker schwimmen im Meer und versuchen, ans Ufer zu kommen. Und während all das passiert, gerät die Musik durcheinander. Die Musikgeschichte gerät durcheinander. Die Genres geraten durcheinander. Diese Zersplitterung, die da stattfand, die wurde einerseits verursacht durch die digitalen Technologien, aber auch dadurch, dass diese unermesslich umfangreichen historischen Musikkataloge alle auf einem Haufen gelandet sind. Im Aufsatz habe ich darüber geschrieben, wie schwierig das ist, wenn das, was du als Musiker machst, kommunizieren ist. Und was du willst, ist gehört werden. Und in diesem Tsunami verschwindet deine Stimme. Sie wird einfach zum Teil des Lärms, zu einer Welle, die auf dem Meer zerschmettert anstatt gehört zu werden.
Your voices just disappear. You just become more of the noise. You yourself become more of the sound of the wave crashing on the sea rather than being heard.
George Musgrave dazu.
Ich erinnere mich noch, als ich an meiner Doktorarbeit geschrieben habe. 2006 war das. Da habe ich diesen Satz gelesen, den ich mir aufs Gesicht tätowieren lassen wollte, weil er so beeindruckend war. Der Satz war von einem Typen namens Bankler, die sogenannte Babel Objection. Wenn jeder redet, wie kann irgendjemand gehört werden?
When everyone speaks at once, how can anyone be heard?
Hören wurde aber auch das Machen von Musik plötzlich viel einfacher. Jeder konnte und kann bis heute mit digitalen Tools, die stetig benutzerfreundlicher werden, seine eigene Musik machen. Und er wird natürlich von den Firmen, die davon profitieren, dazu ermutigt.
There's never been a time.
Nie zuvor gab es so viele Menschen, die dachten, sie könnten Musiker sein. Früher haben Musiker für Könige oder den Hof oder die Kirche gearbeitet. Sie waren im ideellen Sinne wirklich im Dienst von etwas gestanden. Heute allerdings wird die Musik von der Technologieindustrie und vom Neoliberalismus benutzt, um uns zu verschlingen, um uns zu verführen, selbst die von uns, die dachten, sie wären Teil einer alternativen Do-it-yourself-Kultur. Der effektivste Widerstand dagegen ist, stopp, aufhören, nicht mitmachen. Weißt du schon, Adorno hat gesagt, wenn jeder Kunst macht, was ist dann Kunst? Wenn jeder Jesus ist, wer ist dann Jesus und so weiter? Das sind keine neuen Ideen, aber wir waren noch nie in einer Situation wie heute, wo jeder jedem erzählt, wie man es macht, was die 10 Regeln sind, um Erfolg zu haben. Und wenn du diese 10 Regeln einhältst, dann kannst du das und das werden. Das ist eine neue Atmosphäre.
You can be this thing, right? That's a very, very new atmosphere to be in.
You see these logos on the side of shops. Fill this town with artists.
Weißt du, ich sehe überall diese Werbung an den Geschäften. Fill this town with artists. Flute diese Stadt mit Künstlern. Ja, ich verstehe, was ihr meint, aber in unserem Buch zitieren wir eine Frage, die es in der Kulturtheorie schon 20 Jahre gibt. Wie viele Kulturschaffende kann es eigentlich geben? Und wir sind dann immer bei diesen ganzen Veranstaltungen, die von jungen Menschen überschwemmt werden, die Musiker werden wollen. Und auf der einen Seite ist es schön, das zu sehen, aber auf der anderen Seite ist es ein bisschen wie in einem Traum, in dem man schreit und niemand hört dich. Es ist fast so, wie die Lämmer zur Schlachtbank bringen.
Das Bild, das Sally Ann Gross und George Musgrave da zeichnen, ist ein düsteres. Junge Menschen als Lämmer, die mit dem Versprechen, jeder kann ein Musiker sein, zur neoliberalen Schlachtbank gezerrt werden, damit der Kapitalismus aus dem Idealismus der Menschen alles rausquetschen kann. Allerdings muss man hier auch nochmal einschränkend sagen, Musgrave und Gross haben ihre Studie in London und Umgebung gemacht, in einem Hotspot der Musikindustrie, traditionell ein Mekka für junge Musikerinnen und Musiker und dahingehend ein etwas anderer Markt als der deutsche. Die bohrende Frage, auch mit Blick auf die Zukunft, bleibt aber trotzdem auch bei uns. Wenn jeder redet, wie kann irgendjemand gehört werden?
Aufstehen, losfahren, trennen in der U-Bahn, rote Nase, Schnapsflasche, beide Hände in die Taschen. Und aus den Wolken tropft die Zeit. Und aus den Gassen kläfft das Leid. In den Baumeswipfeln rauscht die Nostalgie. Und hinter Häuserecken lauert die Melancholie.
Kommen wir aber zurück zu unseren Musikerinnen und Musikern, die es geschafft haben, gehört zu werden, die aber trotzdem durch ein Minenfeld von Stressoren steuern müssen. Und der nächste Parameter, der das Arbeitsumfeld von Musikern prägt, wie sonst vielleicht nur bei Politikern oder Profisportlern, ist:
Ich wurde schon immer beschimpft. Die Öffentlichkeit.
Plötzlich sind da Tausende von Menschen, die irgendwas auf dich projizieren, sich irgendwelche Gedanken zu dir machen und, ja, und ihre Meinung im Internet kundtun. Und das ist schon erstmal der erste Moment bei jedem Musiker, glaube ich, der in die Öffentlichkeit geht, wo man plötzlich schluckt und denkt, wow, jetzt passiert mir das und das ist krass belastend auch.
Das Debütalbum von Isolation Berlin und Aus den Wolken tropft die Zeit erschien 2016. Seitdem lebt Tobias Bamborschke vom Musikmachen. Er selbst sieht sich eher als sensiblen Typen und er versucht deswegen, Feedback jeglicher Art fast komplett von sich wegzuhalten.
Auch wenn man zum Beispiel Meinungen über andere Bands liest oder Posts oder Kommentare, das triggert ja in einem selber auch wieder diese Angst vor Zurückweisung oder vor Häme oder Kritik oder Verleumdung oder was auch immer da alles im Internet mit einem passieren kann. Und ja, deshalb sind halt auch Meinungen über andere Künstler etwas, von dem man sich, glaube ich, als Musiker fernhalten sollte, weil das in einem auch diese Erwartungshaltung triggert. So, ah, das finden die an der Band gut und das speist alles das Unterbewusstsein und speist diesen riesigen Kritiker, der in einem sitzt und der dann einen am Schreibtisch belastet und voll quatscht.
Patrick Wagner von Gewalt hat ein ähnliches Credo. Ignoranz ist Stärke.
Ich wurde schon immer beschimpft. Also ich kenne das nicht anders. Meistens, also meine Haltung dazu ist, das ist deine Hölle. Also meistens schreiben die Leute über sich. Meistens schimmert dann so durch deine Angst, dein Hass, deine Dummheit. Ich kriege das meistens gar nicht mit, weil ich habe meistens ganz andere Dinge dazu gedacht und mich interessieren ganz andere Dinge dran.
Wer sich in die Öffentlichkeit begibt, der muss auch mit dem Feedback umgehen können. Klar, könnte man meinen. Aber trotzdem machen sich Musiker qua ihrer Kunst nochmal deutlich angreifbarer und sind auch verletzlicher als andere Personen der Öffentlichkeit, erklärt Roland Meyer de Voltaire.
Was vielleicht beim Musiker stark zusammenkommt, ist zum einen, dass man beim Musiker davon ausgehen kann, dass es in den meisten Fällen sehr sensible Personen sind, sonst könnten sie nicht das machen, was sie tun. Und in anderen Bereichen brauchst du gar nicht so viel Sensibilität unbedingt. Dann ist es so, dass je nachdem, was du machst, es zum Teil halt auch dazu gehört, dass du die Sensibilität offenlegst, sozusagen Teil der Sache ist. Während es halt in ganz vielen anderen Bereichen ja so ganz viel darum geht, wie kriege ich meine Schwächen am besten kaschiert oder versteckt oder so, das und lass mir nicht in die Karten gucken und gebe irgendwie ein möglichst souveränes, perfektes Bild nach außen ab oder so. Beim Musiker, klar gibt es da auch Professionalität, aber trotzdem geht es auch viel darum, dass man sich ein Stück weit angreifbar macht. Und diese Mischung, die macht es dann schon, glaube ich, besonders brisant. Und dann vielleicht nochmal, und das hebt vielleicht den Musiker ab von anderen Künstlern, dass du diese Live-Situation auch dann hast. Weil diese Live-Situation ist das Unmittelbarste, was du kriegen kannst. Break down these
borders. Always forward. Und die Live-Situation und das auf Tour sein, das sind Momente der Öffentlichkeit, der sich kein Musiker entziehen kann. Also zumindest, wenn er mit seinem Job noch Geld verdienen will.
Live on Tour. Und dann ist da einfach nichts.
Live zu spielen, das gehört zur Arbeitsrealität eines jeden Musikers dazu, früher genauso wie heute. Nur mit dem Unterschied, dass Musiker gegenwärtig finanziell viel stärker abhängig sind von Konzerten, als das noch früher der Fall war, die Diplompsychologin Franziska Koletzki-Lauter erklärt.
Natürlich ist einer der wichtigsten Faktoren auch, dass einfach die Musikindustrie die digitale Wende verschlafen hat, im Sinne von Musiker und Musikerinnen probieren, ein Produkt zu verkaufen, das die Konsumenten auch umsonst bekommen. Das ist ein Riesenproblem. Deshalb ist der große Shift passiert von Verkäufen hin zu Live-Performances, die aber an sich natürlich auch anstrengend sind. Ne? Also den Adrenalinkick auf einer Bühne zu stehen, in die Öffentlichkeit zu treten und vielleicht dabei versagen zu könnten, geht auch nicht spurlos an den meisten vorbei.
Für alle Künstler, die in diesem Feature auftreten, ist die Live-Situation und das Touren eine der stärksten Belastungen des Musikerlebens. Klar können Konzerte und der Kontakt zu den Menschen, die das lieben, was man macht, etwas unglaublich Erhebendes sein. Umso größer ist allerdings die Fallhöhe. Patrick Wagner von Gewalt.
Wir erfinden ja auch das Rad nicht neu, musikalisch. Also wir wissen auch, okay, also wenn wir das und das tun, passiert das und das. Das ist ja auch Teil, wie Musik ist. Ne? Also kurz bei der Stelle schreien alle bei der Stelle, fühlen alle was und dann entwickelt sich daraus so eine Mechanik und dann bedient man das so und irgendwann wird man sich dieser Mechanik gewahr und manchmal funktioniert aber auch nicht mal diese Mechanik, sondern es ist einfach, man selbst fühlt nichts und die anderen fühlen auch nichts, sondern es ist einfach leer. Und wenn man das nicht haben kann, ist es halt echt scheiße. Also weil man weiß, eigentlich ist es doch da, die Magie. Und die nicht zu kriegen, das ist, stürzt mich jetzt nicht mehr in eine Depression, früher schon. So, aber jetzt würde ich so sagen, ja, jetzt weiß ich halt eher, im Schnitt geht's nicht. So im Schnitt ist das einfach so nicht.
Wir sind sicher! 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 Wir sind sicher!
95% des Touralltags sind aber die Situationen, in denen man nicht auf der Bühne steht. Und die sind für Tobias Bamborschke von Isolation Berlin ein gewaltiger Stressfaktor.
Wenn man wirklich lange Touren macht, das ist eine Riesenbelastung. Man schläft kaum, man isst schlecht, man trinkt zu viel. Überall ist Alkohol, überall sind Drogen. Die ganze Zeit wird man von Leuten belagert, weiß ich nicht, wird belästigt, wird beschimpft oder wird gefeiert und alle wollen mit einem irgendwas was machen, was trinken, was erzählen. Und das ist ein Riesentrubel, der einen total fertig macht auch.
Aber der Tourdruck ist präsent. Das Geld muss her, die Bekanntheit muss gesteigert werden und alles andere dahinter zurückstehen. Nicht zuletzt auch die psychische und physische Gesundheit. Als Roland Meyer de Voltaire Mitte der Nullerjahre mit seiner Band Voltaire auf dem Sprung zum Next Big Thing war, mit einem Universal-Vertrag in der Tasche und Pressestimmen wie die nächsten Radiohead, da war die Band dauernd auf Tour.
Und dieser Kontrast zwischen auf der einen Seite auf Tour sein, immer unter Menschen sein, die krasse Energie am Abend haben im Club, wenn die Leute halt irgendwie ausrasten und Gas geben und man selber auch sich so austobt. Und dann kommst du nach Hause. Und dann ist da nichts. Es ist still. Keine Leute. Keine Struktur mehr auch. Das ist ja vorher die ganze Zeit auch Struktur.
Und dann kommt die Angst.
Ich habe das dann ein paar Mal gehabt, dass ich von so einer längeren Tourphase nach Hause gekommen bin und dann saß ich zu Hause und habe eine Panikattacke bekommen, habe irgendwie gedacht, ich krieg keine Luft mehr und habe Herzrasen bekommen und dann bin ich erstmal zu allen möglichen Ärzten gegangen, habe mich komplett durchchecken lassen und vergewissern lassen, dass ich kein physisches Problem habe. Ich habe dann immer wohl unbewusst angefangen zu hyperventilieren und im Nachhinein würde ich sagen, war das so eine Art von, wie so eine Art Leerlauf überdrehen, weil man einfach vorher die ganze Zeit gerannt ist. Also mag auch Leute geben, für die das kein Problem ist, aber ich merke das immer. Mittlerweile kann ich damit ziemlich gut umgehen, aber ich habe auch von vielen Leuten gehört, die es auch mal ähnlich rausgehebelt hat wie mich.
Ausgehebelt fühlen sich anscheinend immer mehr Musikerinnen und Musiker und immer mehr gehen damit an die Öffentlichkeit. In Deutschland zum Beispiel Nicolas Müller von Jupiter Jones. Der litt jahrelang unter einer Angststörung und musste deswegen zeitweise mit dem Musikmachen aufhören. Aber auch im internationalen Bereich gibt es immer mehr Outings. Stars wie James Blake, Bruce Springsteen oder Kanye West haben in den letzten Jahren öffentlich über psychische Erkrankungen gesprochen. Woher kommt diese plötzliche Offenheit? Franziska Kolecki-Lauter vom Mental Health in Music Verband Deutschland erklärt das wie folgt.
Ich glaube, das liegt daran, dass wir ganz schön harte Einschläge hatten mit dem Tod von Amy Winehouse zum Beispiel oder der Tod von Avicii. Ich sehe mediale Berichterstattung, wie eine Neuropsychologin es sehen würde. Und zwar die mediale Berichterstattung greift das auf, was im Moment an die Oberfläche des Bewusstseins des großen Kollektivs geraten soll. Und da tauchen natürlich Themen auf. Es schwappt im Moment nach oben und wie es so immer ist, auch die Künstlerinnen und Künstler und gerade Musikschaffende, vielleicht auch Autoren, die bringen dieses Thema nochmal nach vorne, weil sie es umschreiben, ummalen. Es ist ein kollektiver Lernprozess, der gerade stattfindet. Das ist eigentlich etwas sehr Gutes.
Und zu diesem Lernprozess gehört es, die Arbeitsrealitäten von Musikern zu kennen. Darum geht es in diesem Feature. Was sind die zentralen Belastungen von Musikschaffenden? Wie gehen sie damit um? Und wann können diese Belastungen zu psychischen Krankheiten führen?
Schöne neue Online-Welt. Social Media und Algorithmen.
Früher mussten sich Musiker bei Konzerten, Presseterminen und Fanmeetings in die Öffentlichkeit begeben. Heute müssen sie das dauernd. In den sozialen Medien, auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Und Social Media, das ist dann auch eines der Themen, mit denen Psychotherapeutin Franziska Koletzki-Lauter in ihrer Praxis am häufigsten zu tun hat.
Ich habe in meiner Praxis auch schon sehr oft das Wort Klickkrankheit gehört. Das hat mal ein YouTuber bei mir so eingeführt, dieses Wort, weil er das selber so beschrieben hat und er hat tatsächlich recht. Wir kennen das alle selber, diese Social Media Apps, gerade Instagram, sind einfach wahnsinnig gut dafür gemacht, dass sie süchtig machen, weil es immer wieder einen kleinen Dopaminausschuss gibt und wir denken, naja, vielleicht ist ja noch was passiert oder vielleicht habe ich ja eine E-Mail bekommen, ich guck mal nach und so weiter. Das ist ganz einfaches, neuropsychologisch, es ist einfach nur Suchtverhalten. Das unkontrollierte Feedback ist übrigens gar nicht so unkontrolliert. Man kann ja selber eigentlich bestimmen, wann man reinguckt und wann nicht. Aber wir sprechen ja hier im Musikbusiness nicht davon, naja, ist mir jetzt auch egal irgendwie, wenn da ich einen blöden Kommentar irgendwie unter meinem privaten Instagram-Post habe, sondern wir sprechen davon, okay, wie haben die Leute es aufgenommen? Wie finden sie das? Finden sie es gut? Was machen die anderen und so weiter? Also die Leute werden ja gezwungen, gerade die auf der Bühne stehen, werden gezwungen, sich diesem unkontrollierten Feedback auszusetzen. Einfach aus beruflichen Gründen, weil ihre Karriere, wie bei Politikern, ihre Karriere liegt in der Hand der Konsumenten oder halt derjenigen, die einen wählen bei Politikern. Andererseits gibt es natürlich auch Leute, die sagen, oh, ich gucke da gar nicht rein, keine Ahnung, läuft ja irgendwie, weiß ich nicht, nehme ich gar nicht so ernst.
Das alles nicht so ernst zu nehmen, ist aber gar nicht so einfach. Sogar für eine Band wie Gewalt, die versucht, sich den Problematiken des Musikbusiness zu entziehen, Patrick Wagner.
Talking about depression, das ist schon ultra deprimierend, weil du halt mit Algorithmen zu tun hast, weil du mit anderen Dingen, weil du dich um anderes Zeug kümmern musst, als um Musik machen. Eigentlich würdest du denken, hey, ich habe, keine Ahnung, 10.000 Facebook-Follower, ich kommuniziere mit denen, aber so ist es ja nicht. Sondern du musst bezahlen, damit du mit denen kommunizieren kannst. Bei den Medien ist das Gleiche, die haben ja auch keine Kraft mehr. Früher wäre es eine Riesensache, wenn man bei SWR 2, wir hatten jetzt gerade einen Tagestipp bei Radio 1, ja, geil, haben wir dann danach ein Bandcamp-Sale. Das ist das, so, this is the truth. Und ein paar Klicks und ein paar Freunde mehr. That's it.
Die sozialen Medien, konstatieren Gewalt, laufen den klassischen Medien den Rang ab. Deswegen dieser unglaubliche Druck, sich dort zu präsentieren. Neben dem Live-Geschäft, neben dem Teilen von intimen Ideen, neben dem Kampf um Wertschätzung ist die Online-Welt also der nächste Ort, an dem sich Musiker nackig machen müssen oder sollten. Roland Meyer de Voltaire.
Unangenehm, wirklich unangenehm finde ich den Druck von sozialen Netzwerken. Der Druck, da Content zu liefern und irgendwie sich Dinge zu überlegen, wie man Räume füllt, die man gerade einfach nicht befüllen möchte. Und ich kann's halt, ich kann das halt nicht gut, weil ich nicht so diesen visuellen Inszenierungsdrang bei mir verspüre. Und dann, sobald du über soziale Netzwerke sprichst, geht das gleiche Spiel wie für alle los. Es gibt einen Algorithmus, der mit einer gewissen Frequenz gefüttert werden will, damit du ein Stück weit auch präsent bleibst. Aber wenn ich zu Hause sitze und schreibe, dann heißt das ganz oft einfach auch visuell irgendwie nur, dass ich wochenlang auf den Laptop starre und vielleicht mal spazieren gehe. Da passiert da nicht so viel, was man irgendwie bildhaft erzählen könnte.
In dieses Haifischbecken der Internetöffentlichkeit zu springen, dessen Diskussionskultur wir alle nur zu gut kennen, die digitale Dauerpräsenz, eine der neuen Arbeitsrealitäten, mit denen sich Musiker heutzutage herumschlagen müssen und die zu Depressionen und Burnout führen können. Und was macht man jetzt gegen diese Ängste und Depressionen? Zum Psychologen gehen, eine Option, oder sich betäuben.
Coke, dope, crack, smack, weed, ease and CDs. They got it all for cheap.
30 Tage durchsaufen ist doch ganz normal. Von Alkohol und Drogen.
Nein, vergiss du nicht. Ich vergiss du mich. Vergiss du dich.
Isolation Berlin mit Vergifte dich, einem Song, in dem Tobias Bamborschke über die einfache Verlockung singt, sich und seine Probleme mit Drogen zu betäuben. Drogen als Lösung für Probleme, das ist die eine Sache. Im Musikbusiness gehören legale und illegale Drogen aber auch schlichtweg zum Berufsbild.
Ein Musikerberuf ist ja einer der wenigen Berufe, würde ich sagen, bei dem es ungern gesehen wird, wenn du bei der Arbeit nicht trinkst. Und das ist ja auch eine unfassbare Belastung, kannst nicht, du wirst ja zum Alkoholiker.
Der Saufdruck, wie Bamborschke es auch nennt, ist tatsächlich ein heftiges Problem in der Branche. Nur hier wird man als junge Band mit 2 Kästen Bier für einen Auftritt bezahlt. Nur hier gibt's bei jedem Meeting was zu trinken. Nur hier werden Sex, Drugs und Rock'n'Roll glorifiziert wie nichts anderes. Und sich dem zu entziehen, quasi eine der Jobvoraussetzungen nicht zu erfüllen, das muss man erstmal schaffen. Tobias Bamborschke hat sich entschieden, komplett mit dem Alkohol und allen anderen Drogen aufzuhören.
Ich hätte auf jeden Fall in eine Abhängigkeit geraten können, weil das schon ein ganz schön kritischer Konsum ist, den man da betreibt und den alle betreiben. Und deshalb kommt es einem normal vor, 30 Tage durchzusaufen. Und die meisten nehmen noch Koks und Speed und alles und das dann 30 Tage. Und man kommt sich schon fast spießig vor, weil man nur 8 Bier am Abend trinkt und keinen Koks nimmt. Aber das ist super gefährlich und ich glaube, das ist der Hauptgrund für die meisten Tode. Es sind die Substanzen, es ist nicht der Stress, sondern es sind die Substanzen. Ja, das ist ein großer Saufdruck einfach in diesem Beruf. Ist einfach so. Und bei jedem Meeting wird getrunken.
Die Erfahrungen von Tobias Bamborschke sind kein Einzelfall. Die Liste der Musiker, die am Substanzmissbrauch psychisch zugrunde gegangen sind oder im Zusammenhang mit Drogenkonsum sogar verstorben sind, ist lang. Von Jimi Hendrix über Jim Morrison, Janis Joplin und Kurt Cobain, zuletzt eben Amy Winehouse und Avicii, Little Peep und Mac Miller.
Nein, vergiss es. Ich vergiss du mich. Vergiss du dich. Ich vergiss du mich.
Und wenn man dann doch alle Fallstricke umgeht, die wir in dieser Sendung über Arbeitsrealitäten von Musikern besprochen haben, wenn man es geschafft hat, einen Song in den Charts, ein Gig auf dem Festival, ein Artikel in der Musikpresse, dann, ja dann heißt das noch lange nicht, dass man damit auch seine Rente finanzieren kann.
Den Gedanken lasse ich nicht zu. Leben mit der Unsicherheit.
Das wirklich Psychologische, was oft die Knackpunkte sind bei den Musikerinnen und Musikern, sind vor allen Dingen die absolute Ungeplantheit der Karriere. Also werde ich Zahnarzt, weiß ich, okay, ich habe irgendwann eine Praxis und da wird dann niemand kommen und sagen, Entschuldigung, aber Sie sind jetzt kein Zahnarzt mehr oder Sie kriegen kein Geld mehr.
Das Ende der Karriere, es droht immer. Wenn wir auf die Charts der letzten 10 Jahre blicken, wie viele der Bands und Künstler aus den Top 100 haben wir jemals wieder gesehen oder gehört? Roland Meyer de Voltaire hatte diese Situation mit seiner Band Voltaire. Major-Vertrag bei Universal, gehandelt als das nächste große Ding, die Hoffnung darauf, von der Musik leben zu können, aber der große Erfolg blieb aus, der Vertrag wurde gekündigt und die Marke Voltaire war verbrannt.
Es kam so schnell mit dem Plattenvertrag und man hat uns auch so das Gefühl gegeben, so von allen Seiten, so das kann jetzt halt echt richtig durch die Decke gehen, dass wir alle halt auch jahrelang alles Mögliche hinten angestellt haben, uns teilweise auch dann privat jeder ein bisschen verschuldet hat, weil man dann irgendwelche Jobs nicht gemacht hat, um eine Tour fahren zu können, die dann auch noch Geld gekostet hat. Ne, halt alles so, weil man dachte so, das wird irgendwie aufgehen. Und es wird sich irgendwie auszahlen. Das hat am Ende nie wirklich Geld abgeworfen. Irgendwann hat es einfach nur so viel gekostet, dass einfach gar nichts mehr da war, was man hätte reinstecken können. Und ich war ausgebrannt.
Mit dieser Gefahr, es kann alles ganz schnell vorbei sein, auch wenn jeder sagt, hey, du bist doch gerade ganz oben angekommen. Damit müssen fast alle Musiker leben. Oder aber, sie versuchen aus Selbstschutz gar nicht erst darüber nachzudenken, wie Tobias Bamborschke von Isolation Berlin.
Das ist scheiße. Also das ist so ein Gedanke, den lasse ich nicht zu. Also den lasse ich einfach nicht zu. Diese Angst, dass die mich überwältigt, weil dann da muss ich halt irgendwie einen anderen Weg finden. Ja. Aber das sind so Gedanken, die lasse ich nicht in meinen Kopf, bevor das Geld komplett weg ist.
Wenn der Fernseher dich zum Weinen bringt, dein Selbst wird um dein Leben rennen und das fünfte Mal wichsen dich auch nur deprimiert. Die Angst noch im Ohren schwimmt, wenn der letzte Mut im Schnaps ertrinkt und die Hoffnung sich im Rauchschwall verliert.
A State of Emergency. Warum Musiker an ihrem Beruf zerbrechen können und was wir damit zu tun haben. In diesem Feature haben wir mit Musikerinnen und Musikern, Wissenschaftlern, Psychotherapeuten und Branchenkennern hinter die glitzernde Oberfläche der Popmusik geschaut, auf die Arbeitsbedingungen von Musikern und wie diese zu psychischen Problemen führen können. Und nochmal, nicht falsch verstehen, alle Musiker, die in diesem Feature zu Wort kamen, mögen das, was sie tun. Tobias Bamborschke von Isolation Berlin geht sogar noch einen Schritt weiter.
Das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber ich glaube, ich brauche die Musik, um glücklich zu sein. Also andere sehen sich nach dem großen Auto, auf das sie hinarbeiten, und ich arbeite halt auf den nächsten Song hin, also oder auf das nächste Album, aufs nächste Buch. Und das sind die Dinge, die mich glücklich machen. Also mein größter Traum ist, das nächste Gedicht zu schreiben, den nächsten Song zu schreiben. Das sind meine Ziele. Und die kann man eh nicht mit Geld kaufen. So.
Aber es gibt sie, die Probleme hinter den Kulissen, und die sind brutal. Und wenn Musik uns allen so wichtig ist, dann müssen wir den Musikern auch zuhören bei dem, was sie darüber zu berichten haben. Das war die Ausgangslage dieser Sendung. Jetzt, wo wir um die Probleme wissen, wie gehen wir damit um? Nochmal Franziska Kolecki-Lauter, die in ihrer Praxis Musikerinnen und Musiker mit psychischen Problemen betreut.
Was sich auf jeden Fall auch ändern muss, ist die finanzielle Lage der Künstler und Künstlerinnen. Denn die wirkt sich besonders krass und scharf und schlecht aus auf die mentale Gesundheit. Deshalb müssen wir anfangen, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die uns mit ihrer Kunst und Kultur so sehr bereichern, dass die einfach nicht auf einen Hartz-IV-Satz zurückfallen müssen, sondern dass die abgesichert sind, zum Beispiel durch ein Grundeinkommen. Natürlich können da auch Spotify und andere Streaming-Anbieter etwas machen, indem sie einfach die Auszahlungsrate mal erhöhen an Künstlerinnen und Künstler und so weiter, dass es halt wirklich tatsächlich fair vergütet wird, was wir uns da so den ganzen Tag reinziehen.
Wie das anders gehen kann, sieht man in Frankreich. Dort erhalten Musiker, wenn sie eine bestimmte Anzahl an Tagen im Jahr arbeiten, ein festes Einkommen vom Staat. Abgesehen vom Geld sollten wir aber auch den kulturellen Wert der Arbeit anerkennen. Im Moment empfindet Patrick Wagner von Gewalt die unterschiedliche gesellschaftliche Bewertung von Bankangestellten und Musikern noch wie folgt.
Sie geht zur Bank, das wird von der Gesellschaft irgendwie bewertet als wertvoller Beitrag. Ja, das ist, diese Arbeitsplätze müssen erhalten werden, obwohl es wie Braunkohle ist, braucht kein Mensch. Und wenn wir irgendwie im Kesselhaus rumhampeln, ist es halt ein Scheiß. Und dagegen sträube ich mich, auch zu Recht, weil es einfach nicht im Verhältnis steht. Also jeder, der bei der Lufthansa arbeitet, das sind subventionierte Jobs, so, doch nicht irgendwelche Musiker. Das ist doch nicht subventioniert. In Frankreich kriegen 1200 Euro im Monat. Jeder Musiker kriegt 1200 Euro. Jeder Musiker.
Wir sollten außerdem mit Klischees über den Beruf des Musikers aufräumen. Es ist ein verdammt harter Job mit außerordentlichen Arbeitszeiten und Belastungen und der ständigen Gefahr, am Arbeitsplatz in die Drogensucht abzurutschen. Und zu guter Letzt sollten wir unser Verhältnis zu Musikerinnen und Musikern an sich überdenken.
Wenn wir Musik in vollen Zügen genießen wollen und die Musik für uns alle eine Quelle der Freude bleiben soll, dann müssen wir Musik auf andere Weise wertschätzen. Das benötigt politische Antworten, wirklich. Es muss noch eine Menge getan werden. Als Reaktion auf die Situation wurde jetzt schon ein Hilfstelefon für Musiker eingerichtet. Die Musikindustrie fängt an, etwas zu ändern. Musik ist für uns alle etwas Besonderes. Und die Menschen sagen das auch dauernd. Also denke ich, wenn die Musik etwas so Besonderes ist, warum behandeln wir dann die Menschen, die sie machen, nicht auch besonders?
A State of Emergency. Warum Musiker an ihrem Job zerbrechen können. Ein Feature von Jakob Bauer. Mit Franziska Kolecki-Lauter, Sally Ann Gross, George Musgrave, Tobias Bamborschke Roland Meyer de Voltaire, Patrick Wagner, Helen Henfling, Jasmin Rilke. Es sprachen Eva Irion, Luise Wunderlich, Jens Lehmann, Lennart Garbes und Jakob Bauer. Produktion Jakob Bauer. Redaktion Moritz Schelius. SWR 2021.